请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 6. April 2024 im Programm. Zu Beginn stellt Uta Arendtfleisch in kulinarisches Taiwan Backwaren vor, die mit Reismehl hergestellt werden. Danach folgt Reise durch Taiwan. Heute lädt sie Bastian zu einem Bummel durch die Dihua-Straße im alten Handelsviertel Dadaocheng in Taipei ein. Nun zuerst kulinarisches Taiwan mit Uta Arendtfleisch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle von der Taipeier Bäckereimesse 2024 und den dort ausgetragenen Backwettbewerben berichtet. Eine Kategorie waren Kuchen aus Reismehl. Da immer mehr Leute darauf achten, glutenfrei zu essen, bietet sich Reismehl als eine Alternative an. Nun eignet sich Reismehl nicht unbedingt für jede Kuchenart, aber zum Beispiel bei Chiffonkuchen, also einem weichen Biskuitkuchen, hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Die Seele eines Chiffonkuchens liegt gewöhnlich im Eierduft, doch bei einem Reischiffonkuchen kommt noch der besondere feine Reisduft dazu. Reismehl wird noch feiner gemahlen als Weizenmehl und für Kuchen wird gerne eine Mischung aus Naturreismehl und weißem Reismehl verwendet. Das Naturreismehl sorgt für den Duft, das weiße Reismehl für die Fluffigkeit des Kuchens. Allerdings kann man nun nicht einfach ein Chiffon-Kuchenrezept nehmen und das Weizenmehl durch Reismehl ersetzen, sondern man muss bei der Verwendung von Reismehl auch den Prozentsatz der feuchten Zutaten anpassen. Hier ein Chiffon-Kuchenrezept für eine japanische Chiffon-Kuchenform mit 17 cm Durchmesser. Für den Eigelbteig benötigt man 3 Eigelb, 70 Gramm Reismehl, am besten halb-halb Natur- und weißes Reismehl, 35 Milliliter Traubenkernöl, 40 Milliliter Milch, für den Eiweißschaum 4 Eiweiß und 50 Gramm Zucker. Das Reismehl in eine Schüssel sieben. Die Milch auf etwa 38 Grad erhitzen. Die Eier trennen. Das Eigelb in einer anderen Schüssel zusammen mit dem Öl aufschlagen, dann die Milch und schließlich das Reismehl darunter mischen. Das Eiweiß schlagen und den Zucker auf zweimal hineingeben. So lange schlagen, bis das Eiweiß fest und glänzend geworden ist. Sie kennen ja den Messertest, bei dem ein Schnitt mit dem Messer sichtbar bleiben soll. Wenn man die Schüssel umdreht, darf das Eiweiß auch nicht herausrutschen. Nun das Eiweiß auf zweimal unter den Eigelbteig mischen. Für die erste Hälfte nimmt man das elektrische Rührgerät, die zweite Hälfte wird vorsichtig mit einem Teigschaber unter den Teig gehoben. Den Teig in die Form schütten und diese in den auf 170 Grad vorgewärmten Ofen stellen. Etwa 17 Minuten backen. Sollten Sie keine Chiffonkuchenform haben, die zeichnet sich ähnlich wie eine Kugelkuppform durch einen Kamin in der Mitte aus, hat aber auch noch Vorsprünge am oberen Rand, sodass man sie nach dem Backen umgedreht auskühlen lassen kann, für den eignet sich vielleicht folgendes Rezept besser. Und zwar das Rezept für Reismuffins. Dazu benötigt man 2 Eier, 40 Gramm Mandelmehl, kann auch durch Reismehl ersetzt werden, 60 Gramm Zucker, 40 Gramm Pflanzenöl oder verflüssigte Butter, 115 Gramm Reismehl, 60 Milliliter Milch oder ungezuckerte Sojamilch, 7 bis 8 Gramm Backpulver. Für die Dekoration dieser Muffins machen wir kandierte Zitronenscheiben. Dazu benötigt man eine Bio-Zitrone, gewaschen und in feine Scheiben geschnitten, 40 Milliliter Zitronensaft, 50 Gramm Zucker und 20 Milliliter Wasser. Am Vortag Zitronensaft, Zucker und Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und etwa eine Minute kochen lassen. Dann abkühlen lassen. In ein verschließbares Gefäß eine Schicht Zitronenscheiben legen, mit dem Sirup übergießen, dann eine weitere Schicht Zitronenscheiben darauf legen, wieder übergießen und so weiter. Zum Schluss kann man noch etwas Honig darüber gießen. Nach unten pressen, damit die Zitronenscheiben alle vom Wasser bedeckt sind. In den Kühlschrank stellen. Die Zitronenscheiben müssen mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen, am besten jedoch länger. Die Eier in eine Schüssel schlagen, den Zucker dazugeben und so lange mit einem Rührbesen schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist. Dann kommt das Öl dazu, ebenfalls gründlich darunter mischen. Schließlich gibt man das Reismehl darauf und mischt es ebenfalls gründlich unter. Anders als bei Weizenmehl muss man keine Angst haben, dass man zu viel des Guten tut. Es sollte ein glatter Teig entstehen. Dann auch das Mandelmehl in den Teig sieben und so lange unterrühren, bis es keine Klumpen mehr gibt. Zum Schluss mit Hilfe der Milch die Konsistenz anpassen. Wer Muffins mit mehr Biss haben möchte, kann weniger Milch nehmen. Der Teig ist nun etwas wässrig. Zum Schluss erst das Backpulver darunter mischen. Eine Muffinform für 6 Muffins mit Papierformen auslegen. Den Teig in ein Gefäß mit einer Tülle füllen und in die Formen gießen. In den auf 170 Grad vorgeheizten Backofen schieben und etwa 25 Minuten backen. Zum Dekorieren die Muffins mit etwas Sirup von den eingelegten Zitronenscheiben bestreichen. Dann je eine Zitronenscheibe auf ein Muffin legen. Mit einem Zahnstocher kann man jeweils noch ein kleines Loch in je ein Muffin stechen und ein Blatt einer Zitronenmelisse hineinstecken. Will man das Muffin für eine Einladung professionell anrichten, kann man etwas verflüssigte Marmelade auf einen Löffel nehmen und damit auf dem Teller einen Halbkreisbogen malen. Ein paar Trockenfrüchte daneben legen, dann das Muffin auf den Teller legen. Noch einmal mit etwas Sirup bestreichen und etwas Zitronenschale über den Teller reiben. Zum Essen kann man das Muffin dann in die Marmelade dippen. Zum Abschluss hier noch ein Rezept für all diejenigen, die kein Reismehl erhalten können. Solange Sie weißen Milchreis oder Sushi-Reis kaufen können und einen Hochgeschwindigkeitsmixer besitzen, können auch Sie einen Kuchen aus Reis herstellen. Und das geht folgendermaßen. Sie benötigen 150 Gramm Reiskörner, 40 Gramm Mandeln oder Mandelmehl, 110 Gramm ungesüßte Sojamilch oder Milch. Sojamilch lässt den Kuchen etwas feuchter werden. 80 Gramm Ahornsirup, 2 Teelöffel Zitronensaft, 2 Gramm Salz, ein paar Tropfen Vanilleessenz oder eine Packung Vanillezucker, 80 Gramm kaltgepresstes Avocadoöl oder anderes Pflanzenöl, 8 Gramm Backpulver und 5 Gramm Backsoda. Den Reis waschen und für 2 bis 3 Stunden in Wasser einweichen. Man kann ihn auch über Nacht einweichen, muss ihn dann aber in den Kühlschrank stellen. Vor der Weiterverarbeitung gut abtropfen lassen. Alle Zutaten außer dem Öl, dem Backpulver und dem Sodapulver in den Hochgeschwindigkeitsmixer geben. Die Masse muss so lange geschlagen werden, bis keine Körner mehr vorhanden sind. Zwischendurch muss der Mixer immer wieder einmal abgeschaltet werden, damit die Temperatur nicht zu hoch ansteigt. Man kann die Pausen auch nutzen, um mit einem Teigschaber die am Glas klebende Masse abzuschaben. Dann kommt das Öl dazu und die Masse wird noch einmal auf mittlerer Geschwindigkeit gemixt. Dann kann man den Teig ausgießen und Backpulver und Backsoda darunter mischen. Man nimmt eine Kuchenform von etwa 15 cm Durchmesser, legt sie mit Backpapier oder einer Papierform aus und gießt den Teig hinein. Die Form zweimal kräftig auf dem Arbeitstisch aufschlagen lassen, um eventuelle Luftblasen zu lösen. Dann sofort in den auf 170 Grad vorgeheizten Backofen stellen und etwa 30 Minuten backen. Dann sofort aus der Form nehmen und abkühlen lassen. Vor dem Essen mit Puderzucker bestreuen. Man kann ihn aber auch wie Biskuitkuchen verwenden, aufschneiden und mit Sahne oder einer Creme füllen und dann auch entsprechend dekorieren.
Sie hörten einen Beitrag von Uta Rindfleisch.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin. Am Mikrofon begrüßt die Kirill und mein nächster Gesprächspartner steht auch schon parat. Das ist der Bastian. Hallo.
Hallo.
Ja, Bastian, gut, dass ich dich noch vors Mikro bekommen habe. Wir sind jetzt hier im April, aber du hast schon Abwanderungspläne aus Taiwan. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Wir haben geplant, im Mai nach Europa umzuziehen. Das war jetzt schon etwas länger angedacht, aber wir wussten immer noch nicht ganz genau, wann der Termin dann steht. Und jetzt ist es aber dann final.
Ah gut, da ist das ja auch eigentlich gut, dass ich dann jetzt nochmal vorher dich für ein Interview sozusagen gekriegt habe. Du hattest letztes Jahr uns schon ein sehr interessantes Interview gegeben über das Osttor von Taipei. Das kam auch gut an. Und heute willst du auch in Taipei bleiben. Viele von meinen Gesprächspartnern gehen aus der Stadt raus. Sie gehen oft auf die Inseln oder ins Gebirgsmassiv, in die Wälder. Aber dich hat's doch immer noch so ein bisschen in die Stadt verschlagen, möchte ich meinen.
Ja, genau. Man muss ab und zu nochmal seine zweite Heimatstadt entdecken. Und da haben wir natürlich auch schon einiges gesehen. Aber jetzt mit den Kindern ist es dann doch noch so, dass man einige Ecken noch nicht gesehen hat. Und wir waren dieses Jahr mal wieder in der Dihuatie, in der Dihua-Straße, und zwar zum chinesischen Neujahr. Es war letztes Jahr schon so gewesen, dass wir da eigentlich geplant hatten, hinzugehen, aber letztes Jahr war es dann so gewesen, dass es etwas kurzfristig war und wir sind dann etwas später mit unserem Besuch aus Deutschland dorthin gegangen.
Mhm. Aha, okay, dazu kann man mal kurz sagen, die Dihuatie, die Dihua-Straße, das ist so ein Straßenabschnitt, der geht von Beimen bis da hoch zu Minchenqilu, also Beimen, das alte Nordtor. Und das ist noch so eine Straße, die ist noch sehr in traditionellen Häusern und ist auch wieder aufgepeppt worden, also nicht verfallen, sondern man hat die Häuser aufgehübscht und man kann so richtig durch eine Atmosphäre schwelgen, wie, naja, möchte ich sagen, wie zur alten China-Zeit, möchte ich fast meinen, ja. Also es ist auch oft als Filmkulisse genommen worden, jetzt für die Filme Kano und so weiter. So. Und man, also immer wenn man so ein bisschen ältere Kulissen braucht, vor allem in der Zeit von 1900, 1910 oder sowas rum, dann findet sich in der Dihua-Straße dann oft die richtige Kulisse.
Genau, das ist dann die Qing-Dynastie gewesen damals. Und wenn man halt die Straße lange runtergeht, dann fühlt man sich halt wirklich noch in das alte Taipei versetzt. Es ist ja so ein bisschen so diese Achse Munga, also Wenhua und Da Daocheng, dann da in der Nähe auch Da Longdong, das ist dann das alte Taipei. Und wenn man dann halt die Straßen dort oder die Dihua-Straße dann runterläuft, dann sieht man halt wirklich die alten Gebäude links und rechts so mit Arkaden. Und die halt dann gegen den Regen schützen, das hatte ich auch schon mal in einem vorherigen Interview gesagt. Und das ist halt wirklich eine schöne Fotokulisse. Also manche Leute machen dann auch so ein bisschen alte Nachstellen von alten Hochzeitsfotos.
Ja, genau.
Weil es doch wirklich dann alte Gebäude gibt, die restauriert wurden und dann wirklich noch so aussehen wie damals. Unter anderem dann die alte Post.
Richtig. Ja.
Und auch so ein Eckgebäude, das war früher eine Apotheke, glaube ich. Die erste westliche Apotheke wohl. Und jetzt dann umgebaut in viele kleine Läden, glaube ich. In verschiedenen Etagen, genau.
Ja, genau. Also auch so von der Bauweise kann man so sagen, das ist dieser rote Backstein gehalten, das früher so die traditionelle Bauweise ist. Und auch, ich glaube, zur Japanerzeit auch sehr oft. Es gibt noch viele alte Gebäude aus der Japanerzeit, zum Beispiel auch das alte der Präsidentenpalast oder auch Gebäude von der NTU, von NTU Hospital, das sind solche in roten Backsteinbau gehaltene Gebäude und von denen hat man dann halt an dieser Straße besonders viele. Mhm. Also verschlagen hat es sich dahin zu Chinesisch Neujahr. Das ist, glaube ich, auch die beste Zeit. Natürlich auch die überfüllteste Zeit, um dahin zu gehen.
Ja, das ist richtig. Ja. Also ich hatte dann auch ein Video gepostet und für meine Freunde in Deutschland erstellt und da sieht man dann zum Beispiel auch die Menschenmassen und das ist so ein bisschen wie Karneval in Kölle. Also wenn man so Barbarossaplatz ist oder Zülpicher Straße, also man kommt kaum vorwärts. Man muss die Verwandtschaft an die Hand nehmen, weil man sonst sich verliert. Mhm. Und man sieht dann auch immer ab und zu solche Ordner, die dann auf solchen Leitern sich hingesetzt haben, um zu schauen, ob auch alles ob alles in Ordnung ist. Ansonsten. Viele Menschen.
Ja, viele Menschen, richtig. Also es wird auch einiges geboten. Es werden ja zum Beispiel diese traditionellen Theaterspiele da geboten. Man hat so eine kleine Kasperle-Bühne aufgebaut, wo dann halt dieses Puppenspiel da, das meistens immer, so viel ich weiß, im taiwanischen Dialekt gesprochen wird. Also ich kann diesen Dialekt nicht ganz zuordnen, aber es ist meistens immer so alt-taiwanischer Dialekt. Dann gibt es natürlich diese Drachentänze und natürlich jede Menge Leute bieten ihre Waren feil, also auch so Stände und sowas. Und dann ist gerade zu der chinesischen Neujahrszeit da doch einiges los.
Genau, das können wir ganz kurz vielleicht mal besprechen, was es da alles gibt. Also es gibt dort diese Dry Markets, also Trockenfrüchte, getrocknete Blumen und so weiter, natürlich auch chinesische Medizin, allgemein dann auch Bonbons an chinesisch Neujahr, das ist da irgendwie ganz groß, überall, die Kinder machen da riesengroße Augen, also Bonbons überall, natürlich dann auch selbst hergestellte Cookies, also Kekse oder Keksrollen oder das, was es halt dann speziell in dieser Straße schon sehr, sehr lange gibt, das wird dann natürlich da auch freigeboten, das ist klar.
Ja, genau, also auch zum Beispiel diese kandierten Früchte, die so Tomaten, die so mit Zuckerguss,
ja,
was sowas.
Von der Kirmes kennt.
Ja, ja, ganz genau, richtig.
Das aber eher mit Erdbeeren dann.
Aber ja, Erdbeeren auch, aber auch Tomaten und also auch und so, aber auch getrocknete Früchte, da gibt's dann ja auch wirklich alles. Mhm. Kiwis, Erdbeeren, also was man, was auch immer tolle Mitbringsel sind, jetzt für Geschäftspartner in Europa, die wundern sich dann immer, Mensch, das sind getrocknete Kiwis, das sind getrocknete Blaubeeren und ja, nicht immer ganz billig, muss man auch sagen, also es kommt immer so ein bisschen auf den Anbieter an, aber trotzdem schon eine Besonderheit und echt lecker und hält sich auch.
Genau,
so,
und Qualität.
Ja, genau. So viel ich weiß, hat das, glaube ich, auch eher seinen Ursprung in Tainan, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, müsste man nochmal recherchieren. Mhm. Aber klar, warum sollen solche Händler aus Tainan jetzt nicht halt ihre Waren dann auch in dieser Straße feil bieten. Ja. Okay, also da gehen wir mal so ein bisschen durch. Was offenbart sich denn da noch so, wenn man jetzt diese Straße, das ist schon so eineinhalb Kilometer bestimmt, also schon etwas länger und man kann verweilen, man kann auch so ein bisschen zügiger durchgehen. Was bietet sich denn da einem sonst noch so?
Also wenn man jetzt mal die Enden sieht, beziehungsweise der Anfang und das Ende. An der einen Seite hat man die Mingxian Xilu, also die Mingxian West Road. Und am anderen Ende ist Dadachong. Da ist dann diese alte Werft, ne? Diese alte, was ist das? Dadachong, da ist groß.
Genau. Da ist es, ich glaube, der Weg und Chang ist Festung, aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht richtig. Aber es ist dann ja auch dieser Zugang da zu der Werft, wie du sagtest, wo es dann auch dann ursprünglich, wo man anlanden konnte, da vom Danshui-Fluss. Heute ist dann auch so ein Wasserschutztor, bevor man dann erstmal in diese Auen von dem Fluss kommen kann.
Ja. Genau. Ja. Da wird auch viel, oder wurde in letzter Zeit auch viel gebaut. Man hat da diese Überseecontainer hingestellt, wo man dann auch Kaffee bestellen kann oder auch andere Sachen, also Kuchen, Bier kann man auch dort bestellen, also internationale Sachen, und kann sich dann oben auf diese Überseecontainer zum Beispiel auch hinsetzen und kann dann über den Fluss schauen. Das ist auch ganz interessant.
Ja, so viel ich weiß, ist auch so ein bisschen eine Kunstgalerie. Da sind so ein paar Kunstwerke, Skulpturen dann auch so entlang platziert. Also man kann neben dem Café dann auch noch so ein bisschen in moderner Kunst schwelgen. Aber ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Aber ich muss schon sagen, dann so ein bisschen bei Kaffee oder bei traditionellem taiwanischen Tee dann so ein bisschen über das Panorama am Danshui-Fluss zu schwelgen, das hat schon was. Das hat schon was Meditatives. Ja.
Also man kann es so ein bisschen vielleicht auch vergleichen, diese ganze Atmosphäre, dieses Flair dort mit anderen Städten, die auch so etwas anbieten. Also in Kyoto waren wir das letzte Mal gewesen und da gibt es auch so eine alte Straße direkt neben einem Fluss. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein, das ist aber auch so weltberühmt, also etwas enger gehalten und auch eine schöne Foto-Op. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Dihua-Straße. Also dort gibt es dann auch diese alten Geschäfte, auch ab und zu dann einige Restaurants. Da gibt es ein Restaurant in der Dihua-Straße, das heißt Fleisch.
Einfach nur Fleisch, deutsch Fleisch.
Das Fleischcafé, genau. Das Fleischcafé, das ist dann auch sehr traditionell gehalten. Da sind dann auch die Kellnerinnen, die Kellner in traditionellen Kleidern.
Also jetzt nicht deutsch, traditionell, sondern taiwanisch traditionell.
Genau, richtig. Also dann Qipao, die Frauen und die Herren dann im traditionellen Gewand, genau.
Mhm. Ah, okay, also Fleisch, ja, okay, das kann immer mal vorkommen, dass, also Fleisch, F-L-E-I-S-C-H geschrieben, wirklich, ja, okay, das müsste ich mir, aber es kann immer mal wieder vorkommen, dass man so deutsche Kuriositäten auch hier in Taiwan so findet. Dafür gibt es sogar eine extra Facebook-Seite, auf die kann man mal hinweisen, genau. Deutsche Kuriositäten in Taiwan, wo ich und du auch immer mal wieder was beisteuern. Und
na, ich steuere nicht bei, ich schaue mal rein, aber ja.
Ja, genau.
Ich habe es schon gesehen.
Ja, genau, ganz genau. Ja, okay, also es ist auch so ein bisschen mittlerweile immer vermehrt auch so für ausländische Touristen, dass sie deinen Namen auf Chinesisch dann mit echtem Pinsel da auf irgendein tolles Pergament schreiben lassen kannst, was ja nicht so auf Taiwaner abzielt, sondern dann eher schon auf die ausländischen Touristen, die ja auch immer mehr kommen mittlerweile. Also Taiwan entdeckt sich auch immer mehr als als Reiseland. Und
also der Tourismus, die Tourismusbehörde tut da eigentlich viel auch in Deutschland mit Werbung an Straßenbahnen und so weiter, in Bahnhöfen.
Am Frankfurter Flughafen sieht man sogar, ja.
Das ist ja der Abflughafen dann für China Airlines.
Richtig? Genau, genau.
Und neuerdings dann EVA Air von München.
Ja, genau.
Letztem Jahr. Genau, also es gibt eigentlich viel Werbung von der Tourismusbehörde und es ist wirklich schön. Also man kann es schon vergleichen mit anderen asiatischen Ländern. Ich denke, Kyoto und dann Taipei, diese Straße, das ist schon sehr ähnlich. Auch gerade, weil es dann diese alten japanischen Gebäude gibt.
Ja, genau. Ja. Man hat auch viel wenig Kosten und Mühen gescheut, das alles wieder herzurichten. So vor, ich glaube, vor 20, 30 Jahren war das jetzt alles nicht so in so gutem Zustand.
Ja, ist ja Geschichte geschuldet.
Genau. Man hat es, richtig, ist zum Teil der Geschichte geschuldet. Man hat dann aber auch irgendwie so ein paar Spender oder weiß ich nicht, was die Regierung Geld in die Hand genommen, das wieder herzurichten. Und auch nicht alles dem Abrisspreis zu geben. Und das Resultat ist ja auch dann ganz schön, dass man auch solche traditionellen Straßen hat zum Flanieren. Und wo man auch dieses traditionellen, weil ich jetzt gerade angesprochen habe, diese traditionellen Pinsel und Tinte, chinesische Tinte, womit man dann mit einem gewissen Armschwung so seine Namen oder chinesische Zeichen hinschreiben kann.
Genau.
Da gibt's sogar überlebensgroße Pinsel, also Pinsel so groß wie Personen, die ich früher immer für witzig wie sich von Film gehalten hat, aber nein, tatsächlich, die schreiben dann mit so mannshohen Pinseln auf irgendein Riesenpapier irgendein chinesisches Zeichen und das soll wohl irgendwie meditative Wirkung haben, wer weiß. Aber man muss es mal erleben und das erlebt man in der Dihua-Straße, ja. Okay, ja gut, du hast uns so ein bisschen da lang geführt, so essensmäßig, restaurantsmäßig, gibt es da so was Besonderes? Das Fleischcafé hatten wir gerade, aber...
Ja, traditionelles Essen halt, traditionelles chinesisches Essen oder traditionelles taiwanisches Essen allgemein, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt da meistens Süßes gegessen, also zum Beispiel Churros,
taiwanische
Churros.
Ja.
Das sind diese... ja, die haben auch einen Namen, auf Chinesisch natürlich, fällt mir gerade nicht ein. Baitango, genau.
Baitango, da haben wir es. Die weißen Süßigkeiten,
genau,
sozusagen.
Richtig.
Ja.
Und die isst man dann auch zum Beispiel mit, also wir haben sie gegessen mit Vanillesoße. Und das kenne ich, also mit, so wie man die Churros eigentlich auch kennt, mit Schokolade oder mit Vanillesoße.
Ja.
Und hier dann aber ein bisschen andere Konsistenz, auf jeden Fall lecker.
Mhm. Ja,
schön,
okay.
Süß, natürlich.
Ja, ja, richtig, darauf kommt es immer an. Also man neigt ja auch eher dazu, sich da nicht unbedingt hinzusetzen, sondern immer mal sowas auf die Hand zu nehmen.
Genau. Ja. Und natürlich Stinky Tofu, das darf man nicht vergessen.
Ja, das Stinky Tofu, das ist ja auch, macht sich ja auch schon geruchlich bemerkbar und
genau.
Man vergisst es Also vom Geruch her dann auch schon nicht.
Genau.
Man muss dazu sagen, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber...
Das stimmt wohl. Das ist so ein bisschen wie mit Durian, also mit Stimmfrucht. Ja,
entweder ganz
man
genau.
mag es oder man mag es gar nicht.
Ja.
Also es gibt da schon einige, die sind dann halt wirklich, die sagen, ich liebe das. Und die anderen sagen, oh Gott, ja, das ist wirklich ein scheußlicher Geruch.
Also bei Durian muss ich natürlich wirklich sagen, also das macht mich nun gar nicht an. Und also auch von der Konsistenz und so, kann ich nur sagen,
Gibt es übrigens in Taiwan auch.
Ja, okay, klar, die gibt's durchaus. Also ich glaube, so ursprünglich ist Thailand, glaube ich, das Land der Durian, ja, aber in Taiwan gibt's das auch immer durchaus oft in Supermärkten zu finden. Wem es geruchlich zusagt, der soll sie nehmen. Beim Stinky Tofu bin ich tatsächlich nicht so einer, der den extrem zuneigt, sondern wirklich so sagt, ja, kann man essen, muss man nicht.
Genau.
Also ja, also es ist oftmals, also ja, der Geruch ist stärker als der Geschmack, muss ich sagen. Also, ja.
Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Romadur oder mit anderen Stinkekäse.
Ja, ganz genau.
Wenn du in Deutschland halt irgendwie im Supermarkt Käse kaufst und stellst ihn in den Kühlschrank und dann weißt du schon am nächsten Tag, oh, der Geruch bleibt ein bisschen länger da.
Ja, also auch alles andere, was du dann im Kühlschrank hattest, schmeckt dann auch so ein bisschen käsig.
Ja.
So ein bisschen,
man sagt ja, Durian darf man nicht ins Flugzeug mitbringen und auch, glaube ich, nicht in die U-Bahn hier.
Ja, ja, genau.
Das ist halt doch schon ein bisschen heftig.
Genau,
bei stinkenden Tofu weiß ich das nicht. Am Goethe-Institut ist stinkender Tofu verboten.
Aha, okay. Ja, okay, der halt hört.
Der pungent, also der unangenehme Geruch vielleicht dann für einige, aber der angenehme Geruch für die anderen.
Ja.
Also man muss halt dann schon überlegen, wo man das isst.
Ja, okay, ich erinnere mich auch beim Durchgehen mit den Schwiegereltern und so, wir saßen noch irgendwie, ja, da haben halt diese traditionelle chinesische Nudeln und sowas, also wer dann halt mal traditionell chinesisch da irgendwas essen will, der ist da am besten beraten.
Mhm.
Ja, genau. Okay, ja, was hat jetzt hier so die Straße noch zu bieten? Auch so manche von diesen Gebäuden sind so ein bisschen museal umgebaut worden, dass man so ein bisschen besichtigen kann, wie die Leute früher wohnten oder also...
Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es beim Monga gesehen. Das ist ja da um die Ecke, kann man fast sagen. Es sind ja diese, wie gesagt, diese drei alten Gebiete. Und Monga ist halt eins davon mit dem Drachenberg-Tempel, Longshan.
Ja, genau. Ja.
Und da hat man dann zum Beispiel auch die Huashi Tourist Street. Das muss ich noch ganz kurz erwähnen. Da gibt es in dieser Snake Alley, hieß das früher auch, da gibt es auf diesem Nachtmarkt auch noch alte Gewichte zu kaufen. Die sind super als Souvenir. Ich habe das einmal mitgebracht, in Deutschland super als Briefbeschwerer oder als Staubfänger. Aber es ist halt, das hat halt nicht jeder und das bekommt man halt zum Beispiel dann in dieser Huashi Street Tourist Night Market, so heißt der, glaube ich. Der ist gleich nebenan vom Longshan. Und da gibt es halt auch dann ein paar Sachen, die man vielleicht mal probieren könnte. Also wo man sagt, naja, das ist nicht so alltäglich. Mhm. Also Hunde isst man in Taiwan nicht. Das muss ich schon dazu sagen.
Ja, richtig. Also da muss man auch schon nur noch so in gewisse Gebiete Chinas, da ist das auch schon. Aber in Taiwan richtig, Hunde und Katzen sind also null, nada. Also
genau.
da muss man...
Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass
genau.
was auf dem Tisch landet oder so, was man nicht kennt.
Ja.
Aber was auch ganz gut ist, ist Sambal-Ti ist dann auch manchmal mit taiwanischem Frosch, so ein bisschen wie Froschschenkel aus Frankreich.
Ja.
Das schmeckt auch ganz lecker. Also normalerweise mit Hühnchen, aber gibt's auch mit Ochsenfrosch dann. Taiwanischen Ochsenfrosch. Das ist dann Sambal-Tienchi, das ist das Feld... Hühnchen sozusagen. Das ist ein anderer Name für den Frosch auf Chinesisch.
Also
Tsinghua.
Tsinghua, genau. Tsinghua, der Frosch.
Tianji ist das, der andere Name dafür.
Ach so, also ja.
Das ist ganz lecker. Das weiß ich aber nicht, ob es das in der Diwati gibt. Das habe ich da noch nicht gesehen. Also es ist eher so kleine Snacks, die man vielleicht unterwegs isst, die man dann auch auf Faust sozusagen, also in die Hand nimmt und dann einfach dadurch die Straße weitergeht. Was man vielleicht an Chinesisch neuer nicht machen sollte, weil es halt zu voll ist. Also du kannst wirklich kaum die Hand zum Mund führen, weil du halt wirklich da dann
durchgedrängt wirst.
Genau, richtig, das auch, ja. Genau.
Ja, richtig. Ist vielleicht auch nicht das wirklich der Leckerbissen jetzt für Neuankömmlinge in Taiwan. Die sollten sich dann erstmal an normalen Nudeln und so Ingwergerichten versuchen, bevor sie dann ins ganz Spezielle gehen. Okay, Bastian, darüber könnten wir noch lange reden, vor allem über das Essen, das traditionelle Essen in Taiwan, Vorlieben und was man halt nicht so mag. Aber jetzt kommen wir mit der Zeit wieder in Verzug und... Ja, ich wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Zuhörern in der Welt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet gute Informationen, konnten wir euch mitgeben. Und Bastian, möchtest du noch was sagen?
Danke dir, Kirill.
Ja, ich danke dir auch und Taiwan wird dich vermissen. Okay, und damit sagen wir Tschüss aus Taiwan.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 6. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute von Radio Taiwan International in deutscher Sprache. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.